Dieses Mal ist es mir wieder schwer gefallen, was heute Gott sagen möchte. Es war die Wochen wie so ein langes Schweigen. Und in meiner stillen Zeit, da hatte ich auch nicht so den Eindruck, dass etwas wirklich prägnant hervorsticht. Doch ich lese gerade das zweitdickste Buch der Bibel. Weiß eigentlich jemand von euch, was das dickste Buch der Bibel ist? Jesaja ist das zweitdickste Buch der Bibel. Das ist das, was ich gerade lese. Das ist richtig. Das dickste Buch der Bibel sind die Psalme mit 150 Psalmen. Jesaja hat 66 Kapitel, ist damit das zweitdickste Buch der Bibel. Ist also nicht so gerade eine Abendlektüre, ja, die man so an einem Abend mal kurz wegliest. Aber gut, Marc, hätte ich jetzt schon mal Pluspunkt für dich. Allerdings, da gab es einen Morgen, da las ich im Kapitel 55 die Verse 6 bis 11. Und die sind mir irgendwie hängen geblieben. Und da will ich euch jetzt auch mal mit reinnehmen. Wir schlagen mal auf Jesaja 55 ab Vers 6. Und da heißt es nämlich: Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Rufet ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Suchet den Herrn. Wilhelm Busch wird einmal zu einem Sterbenden ins Krankenhaus gerufen. Und ich lese euch mal einen kurzen Abschnitt aus dieser Geschichte heraus, denn die letzten Worte von diesem Sterbenden sind: Oh Gott, wenn man doch nur Frieden hätte. Meine Sünden, wie kriege ich Vergebung? Und dann sagt Wilhelm Busch zu ihm: Ich will mit ihm reden. Ich sage ihm Gottes Worte. Ich nenne ihn dem Jesus-Namen, aber er vernimmt's nicht. Die Schmerzen überkommen ihn wie Fluten, dann sinkt er in Bewusstlosigkeit, so stirbt er. Erschüttert stehe ich noch an seiner Leiche. Am liebsten möchte ich die Fenster aufreißen und über die rauschende Großstadt hinausschreien: Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Bekehrt euch zeitig, es gibt ein zu spät. Auf dem Sterbebett seid ihr zu schwach. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Und das sind die Worte vom Propheten Jesaja. Suchet den Herrn. Und er spricht zum Volk Israel, das sich momentan in der Gefangenschaft in Babylonien befindet. Und er redet zu ihnen: Suche den Herrn, jetzt ist die Zeit, jetzt ist er zu finden. Und wir Menschen, wir sind dauernd auf der Suche nach irgendwas. Wir merken das bei uns in der Praxis, es gibt so viele suchende Menschen. Nach irgendeiner Befriedigung suchen sie immer. Wir sind auf der Suche nach dem richtigen Partner, Da brauchen wir Jahre manchmal, bis wir da den richtigen Partner gefunden haben. Wir sind auf der Suche nach dem besten Job, dem meisten Verdienst, dem besseren Auto oder auf der Suche nach Gesundheit, wenn wir erkrankt sind. Ich meine, das Thema Krankheit ist wie so ein Dauerbrenner in unserer Familie. Entweder hat Kerstin etwas, die Kinder oder ich jetzt mit meiner Erkältung. Mein Bruder Markus, seit seinem Unfall, hat er plötzlich auch eine ganz andere Einstellung zum Thema Gesundheit bekommen. Wenn plötzlich was weg ist, was für uns normal gewesen ist, sind wir plötzlich wieder auf der Suche danach. Manchmal ist der Mensch aber auch ständig auf der Suche nach neuer Ablenkung. Und da ist der Markt ja genauso ergiebig. Vor kurzem erzählte mir ein Patient, für den ich seit längerem schon bete, dass er zum Glauben kommt, dass sie sich jetzt ein Grundstück gekauft hätten und ein Haus bauen will. Und ich gönne es ihm ja von Herzen, aber aus eigener Erfahrung weiß ich, wie viele Jahre man für so einen Hausbau oder für so einen Umbau investiert und da beschäftigt ist. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch die nächste Ausrede für die nächsten Jahre sein. Ich habe keine Zeit, mich mit Gott zu beschäftigen, weil ich baue jetzt gerade ein Haus. Da gehen wertvolle Jahre unseres Lebens drauf. Und wenn du verstanden hast, wie Wilhelm Busch, dass es zu spät sein kann, sich erst auf dem Sterbebett mit Gott zu beschäftigen, dann suche doch jetzt schon Gott. Ich finde, es ist so schön, dass in diesen beiden Versen, da heißt es nämlich, egal was du gemacht hast, egal wie schlimm es ist, Gott hat viel Güte und Erbarmen. Jesaja sagt schon zu Israel, auch wenn ihr eigene Wege eingeschlagen habt, ihr könnt immer noch zu mir zurückkehren. Und Jesus wird hier nicht namentlich genannt, aber die Eigenschaften, die Jesus ausmachen, die werden hier schon angedeutet. Es gibt nichts, was dich trennen kann, wenn du Jesus in dein Leben lässt. Er kam auf diese Welt, um den, der eigene Wege geht, abzuholen und zu erretten. Jetzt retten. Retten ist immer so ein komisches Wort, weil die wenigsten heute hier das Gefühl haben, sie müssten vor irgendwas oder vor irgendjemanden gerettet werden. Rettung ist doch nur was für Schwache. Das stimmt aber nicht. Rettung brauchen wir alle. Weil ohne Jesus unsere Seele verloren geht. Und die Bibel ist das sehr deutlich. Wer Jesus nicht hat, hat kein ewiges Leben. Und jetzt will ich euch mal etwas anhand von einem Bild erklären. Stellt euch mal vor, wir alle sitzen in einer schönen Yacht, auf einer schönen Yacht in der Karibik und wir schippern miteinander übers Meer. Und dann gibt es natürlich viel Spaß und Tanz und Übermut. Und die Wellen, die schwappen natürlich auch immer wieder so rüber. Und an der Seite, da gibt es so eine schmale Stelle, wo es dann ein bisschen feucht ist und einer von uns fällt über Bord ins Wasser. Aber keiner merkt es. Und derjenige ruft laut, hey, Hilfe, ich bin über Bord. Das Schiff schwimmt weiter und Panik steigt natürlich auf. Er sieht, wie das Boot weiterfährt und jeder von uns weiß, was es bedeutet, wenn man alleine zurückbleibt. Jetzt gibt es da einen recht aufmerksamen Matrosen. Ja. Und dieser Matrose, der scannt immer wieder das ganze Meer ab und schaut, ob es jemanden gibt, der zu retten ist. Und tatsächlich, in letzter Sekunde erkennt dieser Matrose noch, da drüben, da liegt jemand im Wasser. Und er rennt so schnell er kann zu einem Rettungsring und rennt los und er schmeißt diesen Rettungsring tatsächlich natürlich muss man den aber auch dann fangen, gell? Ja, ruft, genau, schmeißt diesen Rettungsring und dieser Rettungsring wird tatsächlich auch gefangen. Und jetzt wird man sagen, puh, Aufgabe erfüllt. Jetzt ruft dieser Matrose zu Tabea rüber, Tabea, soll ich dich wieder ins Boot ziehen? Jetzt, ja, also, dann komm mal rüber. So, heb dich gut dran fest. Oh, komm, jetzt stell dich nicht so an. Jetzt komm mal hier fest ins Boot. Super. Und wie ihr erkannt habt, toll, Tabea, wir freuen uns echt, dass du überlebt hast, dass du jetzt hier im Boot bist. Es war echt heftig, dieser Kampf. Tabea wurde gerettet. Sie hat sich an diesem Rettungsring festgehalten und hat überlebt. Jetzt gibt es aber eine Beobachtung, die ich immer wieder mache. Und diese Beobachtung ist, dass in unseren Gemeinden unter uns Christen es Christen gibt, die wollen nur gerettet werden. Denen reicht es vollkommen, dass sie sich an diesem Rettungsring festhalten. Und wenn der Matrose fragt, hey Tabea, möchtest du, dass ich dich ins Boot ziehe? Ins Boot, wo wir dann drüber reden können, wie du lernen kannst, nicht mehr über Bord zu gehen. Nicht mehr vielleicht an der Seite zu tanzen, wo es nass ist, um über Bord zu fallen. Zu wachsen und dass wir drüber reden und beten und sowas. Und es gibt Christen, die sagen, das möchte ich nicht. Mir reicht es, mich am Rettungsring festzuhalten, mich in den Hafen ziehen zu lassen. Die Bibel ist aber sehr deutlich. Wir brauchen Rettung und Heiligung in unserem Leben. Das heißt Rettung und Wachstum. Und die zwei Dinge kommen immer gemeinsam. Wir sollen uns retten lassen. Kommt und suchet den Herrn und lasst euch retten. Aber dann lasst euch ins Boot ziehen. Lasst euch wieder ziehen ins Boot und anfangen zu lernen und zu heiligen. Unser Leben zum Wachstum. Diese Dinge gehören zusammen. Bildlich gesprochen, unsere Gemeinde ist ein Rettungsboot. Aber wir wollen jeden ins Boot ziehen, der bereit ist, auch wachsen zu wollen. Suche den Herrn, jetzt ist er zu finden. Lass dich retten und wachse in der Heiligung deines Lebens. Das macht uns Christen aus. Wir sind nicht nur gerettet, sondern wir sind auch Lernende. Dann heißt es weiter in Vers 8 und in 9. In Vers 8 heißt es, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr. Und meine Wege sind nicht eure Wege, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Jesaja macht hier nochmal eins klar. Wer ist Gott und wer sind wir? Wir können uns nicht mit Gott messen, auch wenn wir Menschen so stolz auf unsere technischen Errungenschaften sind. Und der Mensch hat schon viel herausgefunden. Diese Woche kam zum Beispiel, ich weiß nicht, wer von euch das gehört hat im Radio, dass es einem Forscher gelungen ist, Treibstoff aus Luft und Strom zu erzeugen. Das fand ich schon, wow, somit ist unsere Mobilität gesichert, ja. Wenn man bloß noch Luft und Strom braucht, um Treibstoff herzustellen. Die Maschine, die das macht, ist zwar noch so groß wie ein Container, aber das wird sich wahrscheinlich mit der Zeit noch verringern. Unsere Mobilität ist gesichert. Aber ob wir dann noch Luft zum Atmen haben, ist die andere Sache. Ich denke, ich muss hier aber nicht noch weitere Beispiele aufzählen, was der Mensch schon alles herausgefunden hat. Das hören wir ja immer wieder in den Nachrichten. Was wir aber nie in den Nachrichten hören, ist, wie Gott ist. Und es ist ganz klar, wir können es mit Gott niemals aufnehmen. Er ist intelligenter und vor allem ihm ist alles möglich. Diese zwei Verse hier, die sprechen etwas von Gottes Möglichkeiten hinter den Kulissen an. Wir Menschen, wir sehen ja immer, was uns so vor Augen ist. Aber sich mal Gedanken zu machen, wer in der unsichtbaren Welt diese ganzen Fäden in der Hand hält, wer da die Bahnen lenkt, wer da irgendwie was führt und leitet, das ist das, was Jesaja damit sagen will. Wisst ihr, Gott kennt jeden von uns ganz genau und er weiß auch, was du brauchst. Vor ein paar Wochen, wir machen ja gerade den Alpha-Kurs in der Gemeinde, vor ein paar Wochen hat ein Pastor, mit dem wir hier zusammen den Alpha-Kurs gestaltet, ein Beispiel aus seinem Leben erzählt. Er sagte, zu der Zeit, wo er noch in Berlin studierte, da ging es ihm recht schlecht. Er hatte irgendwelche großen Probleme und Sorgen und er setzte sich in, weiß nicht, was die in Berlin haben, S-Bahn, U-Bahn, rein und ist ins Zentrum gefahren. Und er betete in dieser S-Bahn, dass Gott ihm doch heute einen Engel schicken soll. Dann kam er ins Zentrum, lief dort ins Zentrum, setzte sich in einen Kaffee, wollte einen Kaffee trinken. Und als er dann bezahlen wollte, wurde er von einem jungen Mann angesprochen. Und der junge Mann hatte ihn schon länger beobachtet dort in dem Kaffee und sagte, du siehst schlecht aus. Und dann ergab sich eins zum anderen. Sie redeten über die Probleme, die er hatte, was ihm da Sorgen machte. Und sie hätten da wohl einiges an Zeit verbracht. Sie hätten wohl auch noch miteinander gebetet. Und dann hat er ihn noch bis zu dieser S-Bahn-Station begleitet. Und dieser Pastor ist dann die Treppen runtergegangen. Der junge Mann, der anscheinend dann auch Christ gewesen ist, ist dann in eine andere Richtung gelaufen. Plötzlich hört der Pastor seinen Namen. Dieser junge Mann kommt hinter ihm hergerannt und ruft ihn bei seinem Namen und sagt, ich weiß nicht, warum das so ist, aber irgendwie will Gott unbedingt, dass ich dir sage, dass ich heute dein Engel gewesen bin. Und dieser junge Mann hatte keine Ahnung von diesem Gebet in der S-Bahn. Und da gibt es Dinge hinter den Kulissen, die Gott führt und lenkt und Bahnen und Gedanken, von denen wir keine Ahnung haben. Denn seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Seine Bahnen, seine Wege sind höher als unsere Wege. Es ist interessant zu sehen, dass Gott uns so gut kennt und weiß, was für uns notwendig und gut ist. Und er führt es auch. Manche von uns kennen noch den Klassiker, wer nur den lieben Gott lässt walten. Und Helene, extra jetzt für deinen Geburtstag natürlich, habe ich die Verse rausgesucht. Ich kann dir das Lied jetzt nicht vorsingen, aber wenn wir uns diese Verse jetzt zusammen anschauen, da steckt so viel drin. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hofft auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weh und Ach? Was hilft es, wenn wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. Man halte nur ein wenig Stille und sei doch in sich selbst vergnügt, wie unseres Gottes Gnadenwille, wie seine Allwissenheit es fügt. Gott, der uns sich hat auserwählt, der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. Gott weiß, was du brauchst. Gott hat höhere Gedanken und höhere Wege als wir. Und auch wenn wir Vorstellungen haben, wie es zu laufen hat, Gott weiß es besser. Und da steckt so viel Wahrheit drin. Wir leben heute in einer Zeit, wo man Not und Leid so schnell wie möglich hinter sich bringen will. Wir können es nicht mehr aushalten, wenn die schweren Zeiten anbrechen. Und wir kennen nicht Gottes Gedanken und seine Wege da drin. Die Schule Gottes ist wahrscheinlich auch die Schule, in der wir Not und Leid erleben und auch aushalten müssen. Und das müssen wir uns immer wieder sagen. Die schweren Zeiten, die haben eine Berechtigung in unserem Leben. Die sind für unser Leben und dort werden wir für Gottes Wege und seine Gedanken, für seine Pläne geschliffen. Es kommt aber die Zeit, wo das Leiden Ende haben wird. Und das wird sein, wenn wir bei ihm sind. Und so sagt es das Wort. Und darauf stützen wir uns. Und mit dem Wort, da komme ich auch zum nächsten Abschnitt. Denn da heißt es nämlich, Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde. Sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für die Hungrigen hervorzubringen. So ist es auch mit meinem Wort. Denn aus meinem Mund kommt, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Spätestens seit der Dürre letzten Jahres haben wir eine neue Sensibilität bekommen für Regen, für Saat und für Frucht. Ich denke, wir haben noch die Bilder im Kopf von den Feldern, wo schlecht oder nichts gewachsen ist. Und ich erinnere mich noch, auch Anfang diesen Jahres, als es schon wieder im Mai so heiß geworden ist, dass wir hier in der Gemeinde für Regen gebetet haben. Und Gott hat unserem Land nun viel Regen geschenkt. Und wer Hunger und wer Dürre miterlebt hat, und ich gehöre da nicht dazu, der kann das mit Frucht und Ernte ganz anders nachvollziehen. Wir haben ja dieses Jahr unser Erntedank übergangen, aber ich freue mich über dieses Bild in Vers 10, weil es mich dankbar macht, immer an einen reichlich gedeckten Tisch sitzen zu dürfen. Wenn ihr heute Tischlein deckt dich, vielleicht können wir das auch nochmal in diesem neuen Bewusstsein sehen, wie gesegnet wir sind, dass wir an vollen Tischen sitzen. Ohne Regen würden wir schnell merken, dass wir Gott brauchen, der uns versorgt. Und dann leitet Jesaja über zu veranschaulichen, dass genauso wie der Regen und der Schnee den Boden befeuchten und daraus Saat und Frucht entsteht, genau so ist Gottes Wort. Und es gibt viele Dinge, die ich nicht verstehe, wie sie funktionieren und wie das so läuft. Und das ist eines von diesen Dingen, die ich nicht verstehe. Wie das geht, dass Gottes Wort mich verändert. Wieso ist es so, dass die Worte Gottes Menschen verändern können? Wir wissen, dass Worte generell Macht haben und deswegen überlegt euch gut, was eure Worte anrichten können, bevor man sie gedankenlos ausspricht. Aber bei Gottes Worten, da steht noch Gottes Geist dahinter. Gestern habe ich eine Einladung bekommen zu einem Vortrag von den Bibelrauchern. Manche von euch kennen ja die Geschichte oder haben das Buch schon gelesen. Das ist eine Geschichte von einem Gefängnishäftling, der eine Bibel oder ein Neues Testament geschenkt bekommt. Und natürlich hat man im Knast ja viel Zeit. Ja? Und er denkt sich, super, kann ich lesen und dann spare ich mir auch schon das Papier für die Zigaretten. Das ist ja so dünnes Papier und dann kann ich die ja rauchen. Ja? Gesagt, getan, so macht er das auch. Aber bevor er die Seite raucht, liest er sie noch. Und ich weiß nicht ab wann, aber irgendwann mal fangen diese gelesenen Worte in seinem Herzen an, sich zu verfestigen. Und der Boden ist bereit, für diese gesäte Saat aufzugehen. Und dieser Mann, der reist heute in ganz Deutschland herum und ist das lebende Beispiel für das, dass Gottes Wort mehr ist als nur Tabakpapier. Wenn Gottes Wort selbst Verbrecher berühren und verändern kann, wieso dann nicht auch uns? Am Anfang In Vers 6, da haben wir über Rettung und Wachstum gesprochen. Wachstum hat ein ganz arges Element mit dem Wort Gottes zu tun. Und wenn du dir mit der Bibel schwer tust, dann verstehe ich das vollkommen. Ich habe euch gesagt, ich habe die letzten Wochen mir auch echt schwer getan in meiner stillen Zeit, weil Gott geschwiegen hat. Ich habe immer den Eindruck gehabt, ich stehe wie an einer Wand und da kommt nichts mehr zurück. Ich habe gelesen in der Bibel, ich habe gebetet, ich habe gehört, aber Gott schweigt. Und ich bin mir sicher, dass ich nicht der Einzige bin, der sowas schon erlebt hat. Und das ging jetzt über Wochen so. Ich nahm meine Bibel und Gott schwieg. Glaubt ihr aber, dass ich deswegen aufgehört habe, in der Bibel zu lesen? Nee. Dafür habe ich schon zu häufig erlebt, was es heißt, wenn sein Wort mich berührt. Dafür habe ich schon zu häufig erlebt, dass es Frucht bringt und nicht leer zurückkommt. Gottes Wort ist ein lebendiges Wort. Und wir müssen auch mal Zeiten aushalten und durchhalten. In der letzten Woche gab es in unserer Ehe gewisse Spannungen wieder. Ein paar Sachen haben sich hochgekocht und in uns brodelte es. Und wir hatten immens viele Termine in der letzten Woche und irgendwie schien nie der richtige Zeitpunkt, um es zu klären. Und während es in mir brodelte, habe ich dann die Kinder ins Bett gebracht und ich weiß noch, wie ich Tristan fragte, was er als Gute-Nacht-Geschichte hören wollte. Und Tristan sagte etwas, irgendwas aus der Bibel. Da habe ich gedacht, ja gut, was willst du denn auflangen? Bergpredigt ist immer gut. Machen wir mal Matthäus 7. Und ich weiß nicht, ihr Bibelkenner, ob ihr wisst, was Matthäus 7 ist. Auf alle Fälle haben wir Matthäus 7 aufgeschlagen. Und da heißt es, hört auf, andere zu verurteilen. Dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Denn andere werden euch so behandeln, wie ihr sie behandelt. Der Maßstab, nach dem ihr andere beurteilt, wird euch auch an euch angelegt werden. Wenn man euch beurteilt, warum regst du dich über den Splitter im Auge deines Nachbarn auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Mit welchem Recht sagst du, mein Freund, komm, ich helfe dir, den Splitter aus deinen Augen zu ziehen, wenn du doch nicht über den Balken in deinem eigenen Auge hinaussehen kannst? Du Heuchler, zieh erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann siehst du vielleicht genug, um dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. Wisst ihr, wer an diesem Abend eine gute Nachtgeschichte von Gott vorgelesen bekommen hat? Das war ich. Gott hat mir eine gute Nachtgeschichte vorgelesen. Und ich dachte mir schon, warum habe ich mir nicht eine andere Stelle rausgesucht? Warum habe ich gesagt Matthäus 7? Aber Gottes Wort kam nicht leer zurück. Und die ganze Zeit, während Kerstin und ich unsere Aussprache hatten, klopfte diese Stelle mit dem Balken im eigenen Auge in meinem Gehirn empor. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wenn man so eine Aussprache hat und du weißt ganz genau, Gott spricht zu dir, zieh erstmal den eigenen Balken aus deinem Auge. Vielleicht hätte ich noch viel sturer und verletzender gehandelt, wenn Gott nicht durch Matthäus 7 zu mir geredet hätte. Aber sein Wort hat Frucht in meinem Herzen gebracht. Kerstin und ich haben unsere Balken an diesem Abend gezogen. Es hat wehgetan. Und es hat mir aber wieder gezeigt, wie verletzlich eine Ehe sein kann. Und vielleicht habt ihr Ähnliches mit Gottes Wort erlebt. Ich würde mir auch wünschen, ich weiß nicht, ob es die Zeit noch gibt, wenn ihr hinterher hier nach vorne kommt und erzählt, was ihr schon mal mit Gottes Wort erlebt habt. Ob es da auch schon Begebenheiten gegeben hat, wo ihr gesagt habt, das habe ich erlebt und das hat in mir lebendig geworden. Das hat sich da verändert. Vielleicht kann der eine oder andere da noch was erzählen. Aber ich bin Zeuge davon, dass sein Wort Kraft hat. Und er hat mir mit seinem, wisst ihr, Gott hat mit seinem Wort das ganze Universum und die Welt erschaffen. Und das können wir alles sehen, wenn wir die Augen aufmachen. So mächtig ist sein Wort. Und mit unserem inneren Auge können wir erkennen, wie Gottes Wort in uns Veränderung und Frucht bringt. Und vielleicht können wir das noch so ein bisschen miteinander austauschen. Ich möchte noch beten mit uns. Lass uns aufstehen. Herr Jesus, du rufst uns zu, dass wir dich suchen sollen und dass wir uns von dir retten lassen sollen. Und das möchte ich dich bitten. Ich möchte dich bitten, dass Menschen diesen Rettungsring ergreifen und sich ins Boot ziehen lassen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass Menschen mit offenen und suchenden Herzen da sind und von dir hören und begeistert sind. Vater, ich staune immer wieder, was du in unserem Leben tust und ich staune, was dein Wort alles kann. Und ich danke dir für unsere Gemeinde, ich danke dir für das, dass du unsere Gemeinde liebst. Dass du Kopf dieser Gemeinde bist. Dass du uns zeigst, dass deine Gedanken und deine Wege höher sind als unsere Gedanken und unsere Wege. Lass uns erkennen, was deine Gedanken und deine Wege für uns sind. Für uns als Gemeinde und für jeden Einzelnen. Und ich danke dir, dass du zu uns sprichst tagtäglich durch dein Wort. Amen.